Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja, Folge 16. Heute wieder ein bisschen special.
Bisschen special.
Ein bisschen, ja. Denn heute sitzen wir tatsächlich nicht über FaceTime zusammen, sondern direkt gegenüber.
Genau. Es ist mal wieder voll intuitiv. Wir sind live zusammen in einem Raum. Im gleichen Raum.
In einem Raum. Es ist das Büro von mir. Ja, genau. Okay, ja, im Büro von... ich bin raus.
Von dir.
Von mir, genau. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja Teil 1...
Kurze Frage, in welchem Büro? In deinem, ja. Man muss dazu sagen, die Nacht ist mal wieder jung.
Oh.
Es ist... Wie viel Uhr ist es? Irgendwas wieder. Es ist schon wieder Sonntagmorgens.
Ja.
Genau,
0:14.
0:14, das heißt, wir werden jetzt wieder bis 12:45 quatschen. Und ja, ich bin nach Rostock gekommen. Und zwar mit dem Grund, dass wir ja am Montag unseren Termin haben. Also morgen ist es jetzt dann schon mit dem Bundesvorstand der Johanniter Unfallhilfe, mit dem wir so ein bisschen reden werden, auch über das, was wir in Folge 7 gesagt haben. Das war so der wesentliche Auslöser. Und da dachte ich mir, dann jette ich mal nach Rostock, dann schaue ich mir mal die Stadt an, lerne die coolen Rostocker Leute kennen und Kollegen kennen und nehme dann den Christian mit runter nach Berlin. Und genauso werden wir das dann machen. Ist natürlich alles in allem eine sehr anstrengende Tour, muss man sagen. Also ich habe mal ausgerechnet, ich sitze insgesamt 20 Stunden jetzt nur im Auto. Und das tun wir alles. Das tun wir alles.
Nur für euch. Nur für euch.
Kostenlosen Content.
Ich muss mir auch vorstellen, du bist ja heute schon 6 Stunden gefahren. Dann hast du ja kaum Zeit gehabt. Musstest gleich in die Wache zu uns.
Genau, das ist ja hier alles genau eng getaktet, das Programm. Dann habe ich mich mal kurz ein paar Leuten vorgestellt, die mich mal in Lebensgröße sehen wollten. Hat sich dann irgendwie doch keiner getraut, mit mir zu sprechen, hatte ich so den Eindruck am Anfang. Aber nachdem dann das Eis gebrochen war. Ja, und da muss ich an der Stelle sagen, mein absoluter Favorit ist der Boris.
Oder würde sich aber freuen. Ja, genau, der Boris. Es war süß irgendwie, so alles schnuppern und so. Und dann kann man mit ihm reden, ist er ansprechbar. Und dann irgendwann war das Eis gebrochen.
Vielleicht waren noch einige geschockt von meinem Outfit. Also ich bin da ja in weißer Hose und Hemd aufmarschiert und war maßlos overdressed.
Ich habe schon überlegt, scheiße, hättest du ihm mal vorher gesagt, so ein bisschen casual. Aber gut, dann ist er halt mal ja aufgefallen. Wie immer eigentlich.
Wie immer eigentlich.
Worüber reden wir heute? Über Teil 2 unserer Abkürzungsserie.
Genau.
Oh Mann, ja.
Letztes Mal haben wir uns ja beschäftigt mit den Abkürzungen, Fahrzeugabkürzungen und sonstigen Abkürzungen. Und heute reden wir dann über medizinische Abkürzungen und so organisationsstrukturelle Abkürzungen.
Genau, wenn ihr es verpasst habt, einfach nochmal Folge 15 anhören. Ja, damit ihr auch schon schön reinkommt. Und heute machen wir einfach weiter. Jetzt organisiert schon Strukturen.
Mhm. Übrigens hat die leitende Notärztin der Hansestadt Rostock darauf hingewiesen, wir sollen auch sagen, dass Abkürzungen ja durchaus auch mehrfache Bedeutungen haben können, dass Abkürzungen nicht eindeutig sind. Mhm. Sie nannte da als Beispiel, was war nochmal ihr Beispiel? HWI. Das
stimmt,
kenne ich
HWI.
Unter Hinterwandinfarkt und sie kennen irgendwas mit...
Oh, jetzt muss ich auch überlegen, was sie...
Was hat sie denn da nochmal? Irgendwas mit Niere war das doch, oder?
Nee, ja, ja.
Okay, wir kommen jetzt beide nicht auf ein schlechtes Beispiel.
Vielleicht komme ich darauf.
Nee, dann hat sie noch genannt MI. Mitralklappeninsuffizienz und was war das andere?
Myokardinfarkt.
Myokardinfarkt,
ja,
genau.
Genau.
Ja.
Myokardinfarkt. Herrlich. Aber wir müssen immer ein bisschen überlegen, ne? Manchmal sind einem diese Abkürzungen gar nicht so geläufig, oder dass es zwei gibt. LSB hatte ich vorhin auch noch genannt, Linkschenkelblock und linke Seite bei Linksseitenbelastung, ja, gab es auch. Also so eine Sachen gibt es, da kann es auch mal Doppelbedeutungen geben.
Aber ihr habt ja die Möglichkeit heute, wenn ihr das jetzt heute am Sonntag hört, den, ich muss kurz auf die Uhr schauen, den 13.06. habt ihr heute noch die Möglichkeit, uns zu schreiben, was ihr denn mal vom Bundesvorstand der Johanniter Unfallhilfe wissen wollt oder was euch da so interessiert. Und dann werden wir das Montag auf jeden Fall mit aufnehmen. So ein paar Punkte haben wir schon. Und ja, ansonsten hatten wir in der letzten Folge gesagt, von ACS bis ZVK, die Abkürzungen, da wurde direkt interveniert, dass AAO, ja, vor ACS kommen würde, also Alarm- und Ausrückeordnung. Vielen Dank an dieser Stelle. für das Klugscheißerwissen.
Und, ich habe mich so angestrengt, ja, und dann kommt er mit AAO.
Ja, verdammt. Aber dann fangen wir jetzt mal mit den, fangen wir mit dem Medizinischen an.
Genau, Medizinisches.
Was ist denn ACS? Da? Das kannst du ja direkt mal erklären.
Ja, genau, das akute Koronarsyndrom. Ja. Hat was mit dem Herzen zu tun. Koronararterien, ja, die liegen am Herzen, versorgen das Herz mit Blut. Ja, auch das braucht ja Blut, um zu arbeiten.
Chor für Herz?
Chor, Corona. Genau, Chor für Herz, also oh, das wird immer kleiner, ne? Akut dann, klar, jetzt gerade im Notfall und Syndrom für Erkrankungen. Steht für alles, was irgendwie mit den Koronararterien und Erkrankungen zu tun hat. Verengung, Verschluss und so weiter.
Wobei ACS ja tatsächlich die englische Bezeichnung ist, ne? Eigentlich ist es AKS. Also Deutsch wäre es dann K für Corona, Englisch ist es Corona.
Ich schreibe aber tatsächlich, wenn Corona oder Chor oder so, schreibe ich immer mit C. Es liegt aber daran, dass ich vielleicht auch Latein hatte.
Ach ja, le monsieur, ja. Le monsieur. Mhm. Ja gut, akutes Koronarsyndrom beschreibt tatsächlich alles mit Brustschmerz, irgendwie ausstrahlend, retrosternal, also hinter dem Brustbein. Das ist alles irgendwie akutes Koronarsyndrom. Das ist so dieser große Oberbegriff. Instabile und stabile APs fallen da auch drunter, also Angina pectoris, direkt die nächste Abkürzung, AP. Das ist mal ganz klassisch, sagt der Rettungsdienst, er hat AP-Beschwerden, also Brustenge-Beschwerden im Prinzip, Angina pectoris. Und das wird man sicher mal gehört haben, wenn irgendwie ja, der Rettungsdienst mal einem da rumgewirkt
hat. Hat übrigens nichts mit der Angina zu tun, die ihr manchmal habt, wenn ja, der Rachen ein bisschen geschwollen ist. Ne? Das ist die Angina tonsillaris, also die geschwollenen Mangel. Also die Enge, Angina beschreibt ja die Enge immer durch jetzt die
Mandeln.
Tonsillaris. Ja. Mhm, genau.
Aber tatsächlich, ja genau, Angina, Enge. Das passt ja dann wieder an der Stelle, ne? Also hat es dann doch wieder so ein bisschen was miteinander zu tun, aber es hat nichts mit dem Herzen zu tun, das meinst du jetzt.
Ja, genau. Genau. Ansonsten, also weißt du, was mir gerade einfällt, wenn wir jetzt denen das alles erzählen, dann verstehen die uns ja nachher.
Das ist natürlich doof, dann lassen wir es vielleicht, ne? Ja. Wir wollen ja so ein bisschen immer so fachsimpelig und möchte gern klug wirken.
Richtig.
Und so ein bisschen den Anschein wahren.
Guckt man so das EKG an und dachte so, Mensch, also das sieht ja auch so wie eine LHE und so weiter. Und die Patienten, oh mein Gott, LHE. Ja, ist tatsächlich was Doofes, aber wir machen das jetzt trotzdem alles. BZ, fangen wir damit mal an. Also ACS hatten wir schon, BZ.
BZ, Blutzucker. Das ist ganz einfach.
Genau, ich glaube, das muss man nicht erklären.
Ne? Nee, ist immer so eine typische Frage, wie ist denn der BZ?
Genau.
Das ist einfach nur, wie ist der Blutzucker?
Ne? Was war das, haben wir letztens erzählt, mit dem echten und dem unechten Blutzucker? Du hattest da einen kleinen Disput, ne?
Jung, ja, ich hatte einen kleinen Disput mit einer Notärztin, die mir doch sagen wollte, es gibt gutes Blut und schlechtes Blut.
Was?
O-Ton. Und zwar habe ich Blutzucker gemessen am Finger und da meinte sie, nee, das machen wir nicht, sondern wir messen nur aus dem Zugang, das wäre gutes Blut. Und das habe ich nicht verstanden und tatsächlich könnte man jetzt argumentieren, also das Einzige, was man da tatsächlich zulassen könnte, ist natürlich, dass das wesentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Blut verunreinigt ist, natürlich wesentlich geringer ist, wenn das Blut direkt aus dem Zugang kommt, sprich aus der Vene. Aber, ganz großes Aber, trotzdem ist es so, dass das venöse Blut natürlich tendenziell niedrigeren Blutzucker hat, da es den Blutzucker, also das ist ja das arterielle Blut, hat den Blutzucker und gibt es dann an die Organe entsprechend ab. Das heißt, das venöse Blut hat weniger Blutzucker, weil er schon abgegeben wurde. Und deshalb muss man an den Blutzuckermessgeräten zum Beispiel, zumindest bei unseren, kann man das extra einstellen, dass das jetzt aus der Vene genommen wird, weil dann rechnet der was drauf und das ist dann so der ungefähre Wert. Und wenn man aber den Finger piekst, dann hat man in die Kapillaren, hat man trotzdem noch arterielles Blut. Das heißt, die Blutzuckermessung ist wesentlich genauer. Trotzdem muss man natürlich vorsichtig sein, denn wir hatten auch schon Diabetikerpatienten, die bewusstlos waren. Und trotzdem passte dann der Blutzuckermesswert irgendwie nicht zu dieser Bewusstlosigkeit, weil der normal war, in Anführungsstrichen. Lag einfach daran, dass die irgendwie noch versucht haben, Cola zu trinken, sich dabei so ein bisschen besudelt haben und dann hatten die halt diesen Zucker von der Cola auf den Fingern. Und das misst man dann natürlich mit. Also da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen. Aber wie heißt es schön, wir behandeln ja auch Patienten und nicht die Geräte.
Genau, ja. Deswegen auch mal wichtig, ne? Viel desinfizieren vorher, ordentlich reinigen und nicht einfach mal so huschti-puschti draufsprühen und wieder gleich abwischen. Genau, nächstes?
Nächstes. Das war ja das, wo wir dann mal aufgehört hatten.
Stimmt, ja.
Weil da in einem gespielter Einsatz kam. Nämlich der RR-Wert, den kannst du ja mal erklären.
Genau, das ist der Blutdruck. RR steht für Blutdruck. Jetzt werdet ihr euch fragen, Warum RR? Ja, du weißt die Geschichte?
Also RR steht nicht für Blutdruck, aber...
Für Rivarocci, also der Erfinder des Blutdruckmessgeräts, des ersten Quecksilber-Blutdruckmessgeräts. Genau.
Rivarocci.
Rivarocci.
Das ist dann RR, also das ist die Messmethode nach Rivarocci. Und das ist das so, wie man es kennt, wie eigentlich jeder Blutdruck misst, nämlich...
über eine Blutdruckmanschette, genau. Und als Skala Millimeter HG, Quecksilbersäure. Wir arbeiten nicht mehr mit Quecksilber heutzutage, aber das erste Quecksilber-Blutdruckmessgerät könnt ihr ja mal bei Google eingeben. Das war tatsächlich so ein Koffer mit einer Quecksilberskala und einer Manschette dran. Und da hat er das eben früher gemessen. Und zu Ehren von Rivarocci hat man diese Abkürzung genommen. Ich habe aber auch schon teilweise Ärzteprotokolle gesehen, da steht nicht mehr RR drin, sondern BD. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. RR ist eigentlich so eine richtig geläufige Abkürzung.
Ach, für Blutdruck, ja.
Ja, für Blutdruck.
Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Ich weiß aber tatsächlich, also Blutdruck, es ist ein Druck. Also Millimeter Quecksilbersäule ist auch eine Druckeinheit. Man könnte das jetzt auch umrechnen in Pascal oder Millibar oder sonst was. Das haben wir sogar tatsächlich mal in Strömungstechnik gemacht. Geht alles.
Es misst die Belastung der Arterien und der Gefäße, genau, und nicht den Druck, womit das Blut rauskommt. Natürlich resultiert das aus dem Druck vom Blut, ja.
Genau, und da gibt es immer zwei Werte, einen oberen, einen unteren. Das ist immer ganz typisch, wenn man fragt. Daran weiß man schon, wie seriös das ist, was man jetzt gleich hört. Wenn man dann fragt, ja, wie war denn Ihr gemessener Blutdruck, wenn man bei einem Blutdruckpatienten steht, und dann kommen dann so Antworten, ja, ich glaube so 80 zu 200. So, dann weiß man schon, okay, das kann eigentlich nicht sein.
Das geht nicht, ja, genau. Na, der größere Wert ist immer der systolische Wert und der muss immer am Anfang stehen. Also wenn ihr uns schon belügen wollt, ja, dann
genau, es
auch
gibt
richtig.
Einen oberen und einen unteren Wert, sagt man. Es gibt einen Druck, kann man sich vorstellen, der herrscht die ganze Zeit in den Gefäßen. Das ist der diastolische Wert. Und dann gibt es einen anderen Druck, der herrscht immer dann, wenn das Herz gerade pumpt. Das Herz pumpt, dann geht so eine Druckwelle, kann man sagen, schießt dann so raus. Und das ist der systolische Wert. Und wesentlich gefährlicher ist auf Dauer natürlich, wenn dieser diastolische, der untere Wert, wenn der konstant sehr hoch ist. Hm. Weil dann herrscht permanent ein sehr hoher Druck in den Gefäßen. Und das ist natürlich wesentlich gefährlicher, als wenn man kurzzeitig einen hohen systolischen Druck hat. Also wenn das Herz zu kräftig pumpt. Aber auch wenn das natürlich nicht gut genug ist.
Wenn das langzeitlich dann auch die Austreibungsphase zu heftig pumpt.
Genau, Austreibungsphase.
Austreibungsphase und Erschlaffungsphase.
Richtig.
Ja, genau. Dann ist das natürlich auch ein Schlaganfallrisiko. Ne? Also wir hatten eine Patientin, die hat ihre Blutdruckmedikamente abgesetzt über eine Woche. Ja, dann ist passiert, Schlaganfall.
Hatten wir tatsächlich auch. Mein Muster wohl Schlaganfall. Der Druck war bei 280 systolisch. Das ist einfach das Gefäß geplatzt. Also das ist halt echt, das kommt nicht von ungefähr. Also ein hoher Blutdruck, der ist nicht gesund.
Soll jetzt aber nicht heißen, wenn ihr mal einen hohen Blutdruck habt, das passiert mal, dass da gleich ein Schlaganfall daraus entstehen könnte.
Im Rahmen von sportlichen Aktivitäten zum Beispiel. Ja, also habe ich zum Beispiel auch einen 210er Druck, systolisch.
Genau. Muss ja auch mal arbeiten, der Körper muss ja auch versorgt werden.
Genau.
So, haben wir noch irgendwas Medizinisches hier in unserem GCS, sehe ich hier.
Nee,
gerade.
Wir haben hier gar nichts Medizinisches, außer die 10 Begriffe, die da noch drin stehen.
Ich weiß
stehen.
Nicht, warum hier der drin steht, ich zeige mal kurz hier drauf, aber hier der Orgel, der ist der
Orgel,
gar nicht,
muss eigentlich woanders nicht zu medizinisch. Übrigens ist mir aufgefallen, während ich die letzte Folge dann mal im Rahmen des Qualitätsmanagements nochmal Revision gehört habe, dass wir vom Orgel gesprochen haben, aber ihn gar nicht erklärt haben letztes Mal, aber das erklären wir dann gleich. Trotzdem, das hätte man vielleicht jetzt noch im Rahmen des AKS behandeln können, den STEMI und den NSTEMI.
Stimmt, ja, das würde dazu passen. Na, also ab und zu gucken die Leute vom Rettungsdienst dann drauf und sagen, Mensch, es ist ein STEMI und ansonsten ist es ein NSTEMI.
Genau.
Ja, steht für Streckenerhebungsmyokardinfarkt, ja.
ST Elevated Myocard Infarkt.
Genau.
Also es gibt im EKG, wenn man sich das anschaut, da gibt es so eine ST-Strecke und wenn die erhöht ist, man sagt, das EKG sieht dann aus wie so ein Kirchturm.
Wir packen ein Bild rein, also als Link jetzt gerade in dieses Kapitel, da könnt ihr nochmal raufgucken.
Ja. Genau. Und dann ist es ein ST-Hebungsinfarkt. Also das muss jeder können. Jeder muss so einen ST-Hebungsinfarkt erkennen können. Also diese ST-Streckenhebung, das ist ein ganz klares Anzeichen für einen Herzinfarkt. Und dann gibt es eben noch die Patienten, die symptomatisch sind, also die über typische Anzeichen eines Herzinfarktes klagen, denen man das nicht im EKG ansieht. Und das ist tatsächlich sehr häufig der Fall. Und dann muss man eben von einem non-elevated von einem non-ST-elevated Myokardinfarkt ausgehen, also von einem Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt. Das heißt, das ist dann lediglich über einen Troponinwert bestimmbar. Und das wiederum ist ganz interessant, nämlich wenn dann ein Verschluss ist und dann findet keine Durchblutung mehr statt, dann sterben Zellen ab. Und das wiederum kann man dann messen in diesem Troponinwert. Ist doch richtig, ne? Genau.
Genau.
Wenn der erhöht ist, weiß man, okay, es ist auf jeden Fall ein Herzinfarkt.
Genau. Viele fragen uns auch immer, woran erkennt man einen Herzinfarkt und sowas, weil einige so mit 18, 17, 16 mich anschreiben, Mensch, also es hat schon mal in der Brust gepiekt und ist das ein Herzinfarkt? Die meisten Symptomatiken in der Brust mit diesen Schmerzen sind eigentlich eher ein Druck. Ne? Das ist so ein retrosternaler Druck, so nennt man das. Also ein Druck auf der Brust. Das ist wie, als wenn jemand ja, mit einem Stein auf euch liegen würde oder ein Stein auf euch liegen und ihr nicht richtig einatmen könnt. So beschreiben das wirklich viele Patienten. Das ist sehr beklemmend. Ja, und würde man auch erkennen, diese Stechen, was ihr meistens in der Brust habt, nicht bei allen, aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, ist eher meistens so ein Rippennerv, der da mal eingeklemmt ist durch falsches Sitzen oder ähnliches.
Interessante Ferndiagnose, Herr Doktor.
Ja, ich weiß, ich gucke auch gerade und denke so, ah, es gab auch einen Stechen, naja.
Nee, also links ausstrahlen, ganz typische Herzinfarktsymptome in den linken Arm, in den Rücken und so weiter. Und ja, was er meint, das ist immer die erste Frage. Ist das atmungsabhängig, ja oder nein? Also wenn ich jetzt einatme, wird es dann mehr und wenn es mehr wird, dann ist es tatsächlich eher unwahrscheinlich. Wenn dieser Schmerz dann mehr wird und der so in der Rippe ist, ganz typisch ist er auf der rechten Seite, dann ist das so eine Interkostalneuralgie, heißt das auf schlau. Und genau, was wir aber eigentlich sagen wollten, deshalb ist auch der Grund, warum wir euch nie eine Antwort geben können vor Ort. Man muss halt dieses Blutbild machen, um wirklich final sagen zu können, ist es ein Herzinfarkt? Oder ist es ein Infarkt geschehen oder nicht, wenn man es nicht im EKG sieht? Das ist kein Ausschluss. Das heißt, das zeigt halt auch nochmal, der Rettungsdienst kann halt auch nur begrenzt Diagnostik betreiben und der fährt nicht zu euch, um euch alle Sorgen zu nehmen.
Das ist ein typischer Dialog. Was ist es denn jetzt?
Genau.
Ja, ein Junge. Ja, auf jeden Fall wollen die von uns aber viele Diagnosen haben. Können wir gar nicht machen. Verdächtigungen werden gemacht.
Verdächtigungen. Verdachtsdiagnosen.
Ich verdächtige ihren Körper. Eines Herzinfarktes.
Verdächtigung. Ja, das nächste kann ich mir eine ganz gute Geschichte zu erzählen. Und zwar bin ich mit einem Kollegen gefahren und auf dem Melder stand die Einsatzadresse und dann stand da Koplavu. Und dann kam er an die Einsatzstelle und dann guckt er auf den Melder und sagt, haben wir den Namen? Ja, Koplavu. Dann sage ich, nee, Koplavu ist Kopfplatzwunde. Und dann, was ist das denn für ein neumodischer Begriff? Und dann meine ich, Kopfplatzwunde, Koplavu. Koplavu ist eigentlich eine typische Abkürzung. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann sagte er, ja, wir haben hier jemanden mit der Kopfplatzwunde. Das Erste, was die Schwester macht, ist, sie wählt ihre Nummer vom Chirurgen und sagt, hey, wir haben eine Koplavu. Und dann guckt er mich so an, was ist denn los mit euch allen? Aber ja, Koplavu, Kopfplatzwunde.
Ganz einfach, ja. Muss man auch gar nicht mehr viel erzählen.
Kein Nachname.
Nee. Koplavu. Ja, nachher mal Beispielsätze auch damit, das ist immer ganz witzig, wie man so redet. Was ist jetzt Psy? Ich kann mir vorstellen, was es ist.
PSY.
PSY nennt ihr das auch wirklich so, ja?
PSY, ja.
Ah, okay, gut, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns nennt man es Psych-KG.
Ja, also nee, also Psych-KG ist es auch bei uns, ja. Mhm. Aber, oder PKG. Mhm. Aber wir sagen so, also wenn wir einen Patienten haben, wo wir den Anhalt haben, es könnte psychogener Natur sein, ohne jetzt dem Patienten das vielleicht vor dem Patienten sagen zu wollen, vor der Schwester, damit er nicht sagt, nein, ich habe mir doch gesagt, sie glauben mir nicht so. Dann sagen wir so, ja, könnte vielleicht auch in Richtung PSY gehen, damit die Schwester versteht, was man meint, wenn sie das denn kennt, das Wort. Ich hatte auch schon, dass ich es nicht wusste.
Richtig, das kommt vor, ja.
Und genau, oder eben, das gab im Krankenhaus, war die Durchwahl vom Psychiater die 377. Mhm. Und dann sagt man immer, ja, das ist wahrscheinlich 377. Und dann wussten die ja, okay, in welche Richtung das geht. Aber genau, Psych-KG ist ja eigentlich keine Abkürzung, sondern die konkrete Bezeichnung des Gesetzes.
Genau. Ja, da geht es eben darum, auch müsste man eventuell sogar eine Zwangsmaßnahme einleiten, ne, um die Patienten dann ins Krankenhaus zu bringen. Und viele, viele andere Sachen stehen da noch drin, psychische Erkrankungen. Es geht also auch nicht so einfach.
Gesetz jemanden. Über, lass mich nicht lügen, Schutz und Hilfe. Es geht auf jeden Fall um Schutz und um Hilfe für psychisch Kranke. Mhm. Und tatsächlich, wenn man aber vom PKG spricht, bezieht man sich immer nur auf einen Paragraphen, der nämlich im Rahmen des Gefahr im Verzug eben regelt, dass man den Patienten aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung, die im Kausalzusammenhang dazu steht, dass der Patient jetzt akut, fremd, eigengefährdend ist oder bedeutende Rechtsgüter gefährdet und Gefahr im Verzug ist. Das heißt, wir können jetzt nicht erst noch das Amtsgericht anrufen und das alles abklären lassen, sondern es muss jetzt wirklich eine Entscheidung getroffen werden, ohne dass ein Amtsrichter vorher kontaktiert wird. Dann kann man den Patienten gegen seinen Willen entsprechend einer Psychiatrie zuführen. Muss man allerdings vorsichtig sein. Kurze Geschichte an der Stelle. Es gab mal einen Fall, da ist eine Patientin vom Pferd gefallen und hat ein Schädel-Hirn-Trauma, wurde ins Krankenhaus gebracht, auf Intensivstation, und dort hat man MRT gemacht. Man konnte nicht genau sagen, was man da sieht. Es war nicht wirklich klar, ob man was sieht. Deshalb sagte, wir beobachten sie jetzt. Am nächsten Tag war das immer noch nicht klar und dann sagte sie so, ich habe keine Lust mehr, ich entlasse mich jetzt. Dann meinte der Arzt, das können sie nicht machen. Und dann meinte sie, doch, ich entlasse mich jetzt gegen ärztlichen Rat. Und dann meinte der Arzt, das geht nicht, und hat ihr dann ein Durchgangssyndrom attestiert und gesagt, aufgrund dessen muss sie dort bleiben. Und dann wurde sie gegen ihren Willen festgehalten tatsächlich. Und sie hat im Nachhinein gegen geklagt und aus mehreren Gründen hat sie recht bekommen. Nämlich erstens ist das Durchgangssyndrom keine psychiatrische Erkrankung, die dazu führt, dass sie jetzt gehen will. Zweitens war der Arzt nicht erfahren in Psychiatrie. Das muss nämlich auch gegeben sein, steht auch im Gesetz. Und drittens wurde sie keiner Psychiatrie zugeführt. Also sie wurde einfach da behalten.
Festgehalten, ja.
Genau. Und das war dann an der Stelle nicht rechtens und wurde dann auch aufgehoben. Also man muss da vorsichtig sein tatsächlich.
Bestimmt auch eine Freiheitsberaubung dann nachher angezeigt.
Ja, genau, auf jeden Fall. Volles Programm.
Ja, das ist eben auch sowas, was ihr in der ersten Hilfe nie machen dürft. Wenn jemand einfach losgeht, es sei denn, ja, man hat einen Verdacht, dass die einfach nicht mehr bei Sinn sind, dann dürft ihr die nicht festhalten. Das ist eine Freiheitsberaubung. Ja, das Einzige, wo ihr Leute wirklich festhalten könnt, beispielsweise bei einer Vereitelung einer Straftat. Ja, 127 StPO.
Was es noch gibt, wenn man jetzt sagen könnte, ja gut, was ist denn, wenn jemand so betrunken ist, dass er es nicht mehr versteht und trotzdem wehrig ist, dann greift zumindest bei uns Paragraph 34, rechtfertigender Notstand, dann kann man sagen, okay, wir machen das jetzt, aber das ist auch eine schwierige Kiste, ja, sagen wir es mal so. Da muss man halt auch wirklich sich sehr sicher sein. Aber das Psych-KG wirklich, also wenn man sich das mal durchliest, das ist schon sehr, sehr zu Recht, sehr, sehr stark reglementiert alles.
Das nächste, auch wo wir gerade bei Paragraphen sind, ja, Paragraph 35, 38, ihr nennt es einfach nur 35, 38?
Ja, ich habe das selbst einmal gehört mit 35, 38.
Okay.
Man könnte auch sagen mit Sonderrechten, das ist aber falsch. Ja. Also wenn du am Funk sagst, wir haben mit Sonderrechten aufgenommen, dann sag ich, das hast du immer. Mhm. Aber jetzt fährst du wahrscheinlich mit Wegerechten.
Ja.
Genau. Das ist 35, 38 Straßenverkehrsordnung. Für Paragraph 35 regelt eben die Sonderrechte. Und Paragraph 38 auch die Wegerechte, die nur in Kombination aus blauem Blinklicht und dem Martinhorn gelten. Das heißt, natürlich gibt es durchaus mal Indikationen, dass man sagt, man lässt das Martinhorn weg. Dann muss man aber auch wirklich so vorsichtig fahren, dass man keinem reinfährt, weil dann ist man selber schuld. Man kann sich dann nicht auf Wegerechte berufen, weil man hatte keine.
Also selbst wenn du mit Martinshorn jemanden reinfährst, würde ich mich fragen, ob du nicht selbst schuld bist.
Ja, gut, wenn ich dem reinfahre. Ich meine jetzt, wenn man dann in Kreuzungsbereiche sich vor Ort dann nicht wie ein Irrer da reinheizen. Und da muss man schon aufpassen.
Ich verstehe das, auf jeden Fall. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Gibt es auch bei Paragraph 38, ne? Blau und gelbe Blinklicht wird da auch mit beschrieben. Genau, ich glaube 38.2 dann auch das blaue Blinklicht.
Und dann noch Kolonnenfahrten, da wird ja alles geregelt.
Alles mit drinne. Ne? Aber ein Paragraph gilt immer auch mit Sonder- und Wegerechten, und zwar Paragraph 1, gegenseitige Rücksichtnahme.
Das ist nämlich auch ganz wichtig. Viele denken zum Beispiel, dass sich daraus ergibt, dass man ja zum Beispiel vor Bahnübergangen gar nicht halten müsste. Das ist aber falsch, denn man darf auch sein Fahrzeug nicht, also ihr dürft auch den RTW nur so schnell fahren, wie ihr ihn beherrscht. Das steht eben nämlich auch in der StVO. Also es gibt einfach Paragraphen, auch wenn das steht, dafür gilt die StVO nicht, die ergeben sich einfach aus der Logik heraus. Also es ist nicht anders machbar. Man darf sein, also das Paragraph 35, 38, Sonder- und Wegerechte, die befreien einen nicht davon, das Fahrzeug jetzt so zu führen, dass man es nicht mehr kontrollieren kann. Das macht ja Sinn. Und genauso haben Schienenfahrzeuge immer Vorrang, weil eben Schienenfahrzeuge, das sind null berechenbar. Ich weiß nicht, wann der Zug kommt, ich weiß nicht, wie schnell der fährt, ich weiß nicht, was der für einen Bremsweg hat, und deshalb haben auch Schienenfahrzeuge immer Vorrang. Das ist gerade in Köln ein Riesenthema mit den Straßenbahnen.
Ja, und was passiert, wenn mein Auto direkt auf der Schiene verreckt, ne, und da stehen bleibt? Ja, dann kann das Schienenfahrzeug auch nicht einfach anhalten. Gibt es viele Videos im Internet, wo das leider alles passiert.
Und dann, aber er hatte doch Blaulicht und Martin Holland, hätten nur anhalten müssen.
Sag das mal dem ICE. Zug, der einen Bremsweg von was auch immer hat.
Genau, sag das mal dem ICE.
Ich werde dir auf jeden Fall mal in Rostock einen Bahnübergang zeigen. Da ist das tatsächlich möglich, mit dem RTW rüberzufahren, weil die Haltestelle direkt an der Ampel ist, an der Schranke. Und der Zugführer gelegentlich auch mal sagt, fahrt durch.
Das hatten wir auch schon mal. Da hatte ich auch mit einem Kollegen eine Diskussion, ob wir das wirklich machen müssen. Denn man muss ja, natürlich sagt der Zugführer, fahr durch. Aber weiß man denn, dass der Zugführer jetzt auf dem Schirm hat, dass vielleicht nicht von rechts dann spontan zukommt oder so?
Achso, ist bei uns eingleisig.
Okay, genau. Dann wird man fast sagen, das ist sicher. Die Frage ist halt, erinnert sich der Zugführer noch daran, wenn es dann doch schief geht und man ihm sagt, er hat doch uns durchgewunken? Ob er das dann auch weiß, dass er das gemacht hat? Oder nee, ich habe nichts
genau,
gemacht.
Genau, aber so eine Bahn, die rollt ja auch erstmal ganz langsam an.
Nennt man übrigens auch den Soul Train. Wenn so ein Zug irgendwie in der Rettungswagen Blaulicht an einem Bahnübergang steht, dann fährt der Zug vorbei. Das ist der Seelenzug.
Seelenzug, oh. Ja, machen wir weiter. 35, 38.
Trapo.
Transport, oder?
Transportschein.
Ja. Ach, der Trapo, oh. Ja, so rede ich nicht. Ich sag, mach's mir mal ein Ticket fertig oder so.
Ein Ticket?
Ja, ein Ticket.
Also T-Schein kenne ich noch.
Ja. Aber so ein Ticket, ja, das ist immer so. Kleiner Scherz, also ohne das dürfen unsere Notärzte auch nicht aussteigen. Einen Transportschein benötigen wir immer, um einen Patienten oder Patientin zu transportieren ins Krankenhaus. Ne, da wird dann immer verordnet vom Arzt, dass derjenige ins Krankenhaus kommt. Das brauchen die Krankenkassen nachher auch zur Abrechnung. Ohne das geht es eben nicht. Das heißt also, ihr seht, wir haben auch im Einsatz und nach dem Einsatz immer viel Schreibkram noch. Ne? Da muss man die Kreuzchen setzen und so weiter.
Das ist anstrengend.
Ja, alles anstrengend.
Dauert.
Ist so.
10 Sekunden sind Transportschein.
Zack, zack, zack. Aber so nein, es ist Papierkram einfach. Ne? Die könnt ihr übrigens auch ab und zu mal bekommen. Das ist so ein blauer Schein, wenn ihr zum Beispiel vom Krankenhaus nach Hause fahren müsst mit einem Taxi. Weiß nicht, ob das bei euch so ist. Bei uns gibt es bei manchen Patienten, ja, kriegen die so einen Transportschein. Da kann man dann auch tatsächlich Taxi ankreuzen. Und dann
Taxi und Mietwagen oder so.
Und,
ne?
Genau, und dann bekommt man dann auch das Geld von der Krankenkasse wieder zurück nachher.
Ja.
Ne? Also man muss nicht unbedingt da immer alle die Geld ausgeben für die Gesundheit. Aber gut, das nur mal dazu. Trapo. PKG hatten wir ja gerade angesprochen, das hatten wir. C2.
GCS sehe ich hier noch.
Ja, ach, GCS, ja.
Hat mich tatsächlich mal jemand gefragt. Die haben irgendwas von GCS erzählt.
Mhm.
Das ist der Glasgow Coma Scale.
Glasgow.
Glasgow Coma Skala.
Richtig, da wird neurologisch bewertet. Ob die, also wie die Person so drauf ist. Ja, öffnen die Augen spontan? Wie ist die motorische, sensorische, ne, Leistung, Reaktion? Und was war das andere noch? Na, sag doch schnell. Orientierung. Ja.
Man kann insgesamt 15 Punkte bekommen, dann ist man vollumfänglich orientiert zu allen Qualitäten. Und das Minimum, das hat auch ein Toter, ist ein GCS von 3.
Genau, richtig. Es gibt nichts unter 3.
Und dann gibt es dann auch Grenzen, ab wann man intubieren muss zum Beispiel, also ab wann die Vigilanz so stark gemindert ist. Und das ist erleichtert einfach das Arbeiten. Wenn man sagt, der Patient hat GCS von sowieso, dann weiß man, okay, der ist gut dran, schlecht dran und so weiter und so fort.
Ja, geht immer so Sprüche, ne? So GCS 8, tu es lach, GCS 7, tu es schieben und sowas alles. Ist aber natürlich nicht immer gang und gäbe, also da muss man wirklich...
Ich kannte das zum Beispiel jetzt nicht.
Nee, es gibt so Rippenspreizer-Dinger. Comics, da steht das manchmal drauf, aber ich kann auch sagen, dass auch bei einem höheren manchmal der Tubus einfach mal lachen muss. Oder auch erst bei einem späteren. Je nach Situation, die man hat. Genau.
C2.
Ach ja. Ein Thema, du bist heute durch Rostock gefahren. Du hast es gesehen.
Ich hab's gesehen.
Ich poste es ja ab und zu mal, weil ich mich immer aufrege dann am Morgen, wie unser Stadthafen aussieht. Ja, ganz viele Menschen.
Ich war echt schockiert tatsächlich. Also es waren unfassbar viele Menschen.
Auf einem Haufen Alkohol trinkend, teilweise komische Sachen machen da. C2, wofür könnte stehen? Natürlich chemische Formel. C2, H5OH.
Ist so eine Formel für den Trinkalkohol.
Ne, richtig.
Ethanol. Und man kürzt es im Rettungsdienst, weil auch, glaube ich, viele einfach diese Summenformel vergessen, wird es einfach abgekürzt mit C2. Und dann weiß jeder, okay, das ist ein alkoholisierter Patient.
Ich finde das einfach gut, weil man kommt darauf nicht einmal, wenn man nicht daran denkt, nicht auf Alkohol. Also eine C2-Intoxikation.
Genau,
das
weil
schon einfach mal
halt auch falsch ist.
Ja. Genau. Wir hatten tatsächlich mal eine Patientin, die hat Mundwasser getrunken. Ist ja jetzt kein Trinkalkohol an sich, ist Alkohol drin und sowas. Wo wir dann auch überlegen mussten, ist es jetzt eine C2-Intoxikation? Ja. Also wir haben die Gift-Hotline angerufen. die uns dann auch mal gesagt haben, wie viel Prozent Alkohol da drin ist. Und 17% roundabout. Und sie hat auch eine ordentliche C2-Vergiftung. 3 Flaschen hat sie getrunken, 600 Milliliter. War gut durch. Dazu noch Benzodiazepine, das sind so Beruhigungsmittel, gerne mal benutzen, ne? Mal depressiv. Und damit hatte sie dann einen Mischintox, also ne, eine Vermischung von 2 giftigen Stoffen, Alkohol und eben Medikamenten. Damit musste sie dann erstmal statt in der Psychiatrie dann in die innere Notaufnahme.
Übrigens könnte man MI-Myokardinfarkt auch mit Mischintox abkürzen, fällt mir gerade auf. Aber C2, ja, stimmt. Aber was wäre das denn? 2x Kohlenstoff. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, C2 kann gar nicht so vorliegen. In doppelter Kohlenstoffkombination. Nee.
Aber wir können ja mal unseren Chemielehrer fragen.
Ach, ist er das?
Ja, er ist Chemielehrer, krass. Ja, genau. Ich glaube, das geht gar nicht. Du hast C. Ich glaube, du hast ein. Ah, nee, egal. Ist nee, auch egal. Ein Hexagon, nee. Glaube ich, oder so. Ne?
Ja. Dann das C-ABCDE, beziehungsweise ja, völlig veraltet hier, das C als erstes zu nennen. Ist jetzt mittlerweile das X-ABCDE.
X steht für was? Also warum jetzt X? Ich habe gerade C, A, B, C, D erst gelernt. Also ich, für mich ist es immer noch das A, B, C, D, E Schema und ne?
Ja, es ist aber das X, A, B, C, D, E mittlerweile.
Na, erzähl jetzt. Aber woher kommt das X?
Also das, die genaue Abkürzung musst du mal durchlesen, ja. Wofür das X steht. Dieses X-Samoragic, ganz komisches Wort. Oder X-Sanguration, irgendwie so. Hm. Er schaut jetzt tatsächlich gerade nach und wird dann das so schneiden, dass es so aussieht, als wäre er dann draufgekommen. Genau, Exsanguination, Ausblutung, hat tatsächlich einfach nur den Grund, dass man wohl beobachtet hat, dass durch das C, A, B, C, D, E der Eindruck entstanden ist, man soll das komplette C vor dem A machen.
Okay.
Und das ist ausdrücklich nicht der Fall. Und um das eben zu differenzieren, hat man eben dieses X genommen. Das heißt, wirklich nur, wenn lebensbedrohliche äußere Blutungen da sind oder Blutungsräume erkannt, dann soll man das jetzt ganz schnell beheben. Ansonsten soll man jetzt nicht sein komplettes C machen, sondern dann erst mit dem A voran. Deshalb ist jetzt das X, A, B, C, D, E.
X-Anguination.
Yes.
Krasser. Genau, hast du jetzt erklärt, was das A, B, C, D, E-Schema ist?
Nein,
hast du nicht. Ne? Steht für die Sachen, die wir eigentlich überprüfen sollen in der Reihenfolge. A für Airway, B für Breathing, C für Circulation, D für Disability und E für Exposure oder Environment. Ich habe beides mal gelernt. Ne? Auf Deutsch, ne? Atemwege, Kreislauf, gibt es hier irgendwelche Defizite in der Neurologie und wie sieht die Umgebung aus, wenn es Environment ist und hier steht noch entkleidern oder erweitern, ja, Körpertemperaturen und sowas alles messen und das X hat man jetzt da vorne noch hingesetzt für, früher war es ja das C für Critical Bleedings, aber du hast es ja schon erklärt. Und in diesem Schema wird eben immer gesagt, man soll immer das zuerst behandeln, was einen zuerst töten könnte. In diesem Fall, ja.
Genau, also es ist, wie sagt man, da steht ja auch dann Primary Assessment, also die Ersteinschätzung. Und es soll einem eben, es ist halt eine standardisiertes Vorgehen. Und wenn man jetzt hauptsächlich richtet sich das ja an Traumapatienten.
Genau.
Das heißt, es kommt auch natürlich wieder aus dem Militär. Dort wurde eben dieses ABCDE entwickelt. Man kann sich das merken, ABCDE, super einfach. Und weiß, okay, ich mache das, arbeite jetzt stumpf dieses Schema ab und habe dann meinen Patienten optimal versorgt. Und das baut auf den entsprechenden, also eskalativ auf, was also Threat first, what kills first, also als erstes das behandeln, was als erstes töten könnte.
Treat first,
what kills first. Und genau, X eben wirklich akute Blutungen sofort stillen, weil das bringt den Patienten dumm, es bringt nichts, wenn man dann anfängt in die Atemwege zu gucken, wenn der Patient währenddessen eine arterielle Blutung hat irgendwie. Das heißt, dann hat man das gemacht, dann schaut man in den Mundraum, sind die Atemwege verlegt, wenn ja, absaugen, damit man überhaupt wieder einen Atemweg sicher hat. Es muss der Sauerstoff rein. Wenn nicht, dann zumindest die Halswirbelsäule fixieren. Das macht man jetzt auch schon im Rahmen des A. Dann kommt das B. Hier wird eben auskultiert. Also was hat der Patient für einen Atemtyp? Das ist auch ganz wichtig. Wissen vielleicht einige nicht, aber je nachdem, was für ein Schädel-Hirn-Trauma man hat oder was vielleicht man auch für Intoxikationen hat, unterscheiden sich die Atemmuster. Also physiologisch sagt man, physiologisch ist immer normal. Physiologisch wäre jetzt dieses, kann man mal drauf achten, dieses und dann kommt irgendwann immer dieser Punkt, wo man einmal ganz tief einatmet, das ist ganz normal. Und dann gibt es eben verschiedene pathologische, also krankhafte Atemtypen, das ist zum Beispiel so eine Biotatmung, das ist ja dieses ist aber nicht hyperventilieren.
Nee.
Dann gibt es diese Chain-Stoke-Atmung, dieses
immer stärker werden und wieder weniger, genau. Immer abwechseln, genau. Also ganz, ganz.
Und da kann man eben, das halt, ich finde das sehr interessant tatsächlich, dass man da sieht, was für Blutungen und was ja mit dem Patienten ist, dass man das allein vom Atemtyp, vom Muster schon ableiten kann. Dann kann man ja auch sehen, hat eine flache Atmung oder eine tiefe Atmung, also wie ist die Atemzugtiefe und genau, was hat er für Atemgeräusche, das macht man im Rahmen der Auskultation und
abhörende.
Genau, indem man eben abhört, richtig. Und das B haben wir dann, das Breathing, das heißt, man gibt dann auch schon Sauerstoff oder wenn die Atemfrequenz, die man ja ausgezählt hat, unter einem gewissen Wert liegt, assistiert man, ansonsten, also die Beatmung wird dann assistiert oder kontrolliert durchgeführt. Assistiert heißt, man gibt so ein bisschen Beatmungsstöße dazu, damit der Patient auf seine physiologische Atemfrequenz kommt.
Wie so ein Schrittmacher für die Atmung quasi.
Genau, ja? Das würde man mit Beutel dann machen meistens. Und kontrolliert heißt, okay, wir machen das jetzt für den Patienten. Das heißt, er muss sich gar nicht mehr aufs Atmen konzentrieren. Dann hat er aber wirklich andere Probleme.
Ja.
Wenn wir nochmal zurück zum GCS kommen, genau. Der ist dann sehr niedrig. C wäre dann Circulation.
Genau, der Kreislauf, ne? Also steht für den Kreislauf. Dort wird dann geguckt, eben wie ist der Puls, Blutdruck und so weiter. Recap-Zeit, Recap bedeutet also, wenn ihr mal so auf euren Fingernagel drückt, wird der ja eben weiß und sollte immer halt von einer Sekunde dann auch wieder
zwei Sekunden
rosa werden.
Ist übrigens, lernt man wohl im Peach-TLS-Kurs, ein super schnelles Mittel, um zu gucken, was der Patient wohl für einen Blutdruck hat. Also man macht das einmal, drückt man einmal drauf und wenn das innerhalb von 2 Sekunden rekapitalisiert, dann weiß man, oder wenn man den Radialis-Puls führt, also den Puls, den wir im Handgelenk führen, wenn man da jetzt, okay, da hat der Patient mindestens einen Blutdruck von systolisch, also dem oberen Wert größer 80.
Du hast auch gelernt, dass man den Arm hochhalten soll dabei und dann merkt, oh, wenn man ihn da noch spürt, dann ist er auf jeden Fall noch über 100.
Genau.
Also das alles mal reingemacht. Ne? Wie sieht die Haut aus? Sagt auch viel aus über den Kreislauf. Klar, wenn man blass ist, ist der Blutdruck meistens unten. Ne? Und so weiter, Temperatur. Also unsere Haut kann ganz viele Farben annehmen. Ja.
Grün, gelb.
Tatsächlich grün auch. Also es gibt ja dieses typische Grau-Grün, wenn man wirklich so eine dauerhafte Übelkeit hat. Ne? Rosa gesprenkelt.
Wusste ich auch noch nicht, rosa gesprenkelt.
Weißt du nicht? Kohlenmonoxidvergiftung.
Ach so, meinst du dieses Rosige?
Ja, dieses Rosige, wo sie dann alle schon verkrampft da rumliegen.
Richtig.
Genau.
Ne? Richtig.
Wissen aber viele nicht. Das ist immer so im Erste-Hilfe-Kurs, na, welche Hautfarben kann das annehmen? Und dann quatscht man, dann gucken sie einen schon an. Blau, ja, geht auch. Ja, stimmt, blau geht auch. Und dann so rosa gesprenkelt, alle so, hä?
Ja. Also hättest du mir jetzt gesagt, so rosig.
Oder rosig, ja.
Dann hätte ich es gewusst. Wobei Hautkolorit rosig sagt man ja immer als physiologisch.
Genau, deswegen.
Aber genau, im Rahmen der Kohlenmonoxidvergiftung ist es auffällig rosig.
Mhm.
Und ich habe es noch nie gesehen tatsächlich, aber das haben wir auch so gelernt, genau.
Wir gucken auch gerne mal, wegen des Volumens zum Beispiel stehende Hautfalten. Also wenn man so die Haut zusammen sollte, dann sollte sie ja sofort wieder
wenn
spannen.
Wenn einem die Oma sagt, sie trinkt genug und ihr glaubt ihr nicht, dann einfach mal so am Handgelenk einfach mal so eine Hautfalte ziehen und wenn die steht wie eine 1, dann kann es auch damit zusammenhängen, natürlich je nachdem wie alt sie ist, dass einfach die Haut ein bisschen älter ist, aber normalerweise ist das auch ein Zeichen für Exsikose, sprich man trinkt nicht genug.
Das lernt man so ein bisschen mit der Erfahrung, was ist jetzt Alterserscheinung und was ist dann tatsächlich Exsikose. Aber manchmal ist auch die Haut einfach wie so Sandpapier, also trocken und dann schuppt alles. Also das kriegt man alles mit und dann kann man schon ein bisschen was zum Kreislauf eben sagen. Dann kommt das D.
Disability, also neurologische Defizite. Im Rahmen oder im Zuge dessen führt man eben auch nochmal eine BZ-Kontrolle durch, also eine Blutzuckermessung, da die ja auch tatsächlich, also niedriger Blutzucker kann wirken, wie als wäre der Patient betrunken oder wirken wie ein Schlaganfall. Deshalb wichtigste Differentialdiagnostik, abgekürzt DD, Differentialdiagnose. Beim Schlaganfall ist immer der Blutzucker, ist nämlich sehr peinlich, wenn man dann im Krankenhaus den Blutzucker misst erst, wenn man den vergessen hat und dann merkt, oh, der Blutzucker ist 60, das macht nämlich dann dieselben Symptome wie ein Schlaganfall und dann sich damit aber gerade in der Neurologie angekündigt hat, ist alles schon passiert. Genau, man macht aber trotzdem eine Pupillenkontrolle, denn auch die Pupillen verraten sehr viel. Da gibt es diese Isochorie, also das ist das, wie die Pupillen normalerweise sind, dass sie gleich lichtreagibel sind und gleich weit auf und zugehen. wenn man sie entsprechend beleuchtet, dann gibt es die Anisokorie, dann sind sie verschieden groß. Das ist eben auch ein Zeichen für ein Schädel-Hirn-Trauma oder angeboren. Das ist dann mal die nächste Frage. Ist das bekannt, dass ihre Pupillen verschieden groß sind?
Dann kommt meistens, Sie gerade eine Augen-OP oder?
Genau,
oder?
Genau.
Genau.
Diese ganzen Sachen, dann macht man so motorische Geschichten, eben auch den Glasgow-Coma-Scale erhebt man, seine Fast-Tests. Und ich habe mal gelernt tatsächlich, wenn man das mal nach dem C aber schon mal ein schnelles Assessment macht, ist der Patient kritisch? Ja oder nein, weil das D und das E dann gar nicht mehr so stark.
Genau. Die Gewichtung liegt wirklich auf A, B, C und das X eben. Und danach kann man das andere machen. Das haben wir auch gelernt, genau. Ich habe beim D tatsächlich auch noch, aber das wurde, glaube ich, in Exposure mit reingepackt. Da wurde uns gelehrt, ist der Bodycheck mit drin. Ist aber eher bei Exposure dann.
Bei uns ist der auch bei E, der
ja.
Bodycheck.
Naja, genau. Entkleidest ja auch. Und dementsprechend. Gut, aber sowieso geht ja Kopf und alles immer vor, dementsprechend ist es D erstmal noch nicht drin. Genau, dann kommen wir zum E-Exposure oder eben auch Environment. Was ist in der Umwelt passiert? Habt ihr ein Feuer da? Gibt es irgendwelche Gefahren? Und dann kommt eben zu Exposure die Entkleidung. Ja, wie ist die Körpertemperatur? Ihr macht einen Bodycheck, ihr guckt, ist da irgendwas gebrochen? Irgendwelche Schmerzen, Krepitationen, also Knochenknirschen, ja, wenn man zum Beispiel was gebrochen hat. Gibt es weitere Verletzungen? Wichtig natürlich immer die Handschuhe anziehen. Kann ja irgendwo auch mal eine Blutung sein, die ihr gerade nicht seht, aber dann plötzlich an der Hand habt. Ja. Und gibt es weitere Symptome? Ist noch irgendwas unbekannt, ne? Wo man dann auf Sampler und Coca-G wieder eingehen könnte. Aber das wird jetzt hier wirklich.
Also Sampler-Schema zu erklären wird zu viel, genau. Oh. Aber ich habe was ich weiß, bei der Armee macht man tatsächlich einen Blood Swab, heißt das. Hm. Das ist so eine Art Bodycheck, wo man einfach nur guckt, also den Patienten einmal komplett abstreicht und dann schaut man sich die Handschuhe an, sind die blutig? Weil das ist da bei der Militär dann natürlich dann das Relevanteste. Wo sind da Schussverletzungen, weil das ja die penetrierenden Traumata sind.
Von euch wird ja der ein oder andere vielleicht schon mal im Rettungswagen gewesen sein, als Patienten sich gewundert haben, warum entkleiden? Ich durfte angezogen bleiben.
Keine Diagnose durch die Hose.
Genau, ne? Also das gerade bei Trauma und gerade bei schwereren Verkehrsunfällen, wenn man da den Bodycheck macht, dann wird entkleidet, bis auf die Unterhose und den BH. Ist so.
Und dann wird nochmal der RTW aber warm gemacht.
Auf jeden Fall.
Denn, nee, aber gerade das wird ja auch oft unterschätzt, auch seitens des Rettungsdienstpersonals, auch wenn man selber schwitzt, weil man Klamotten anhat und jetzt die ganze Zeit rumrödelt. Wenn der Patient einfach nur da liegt, dann verliert er echt schnell Wärme. Also das geht echt schneller, als man denkt.
Genau. Ja, nicht zuletzt manche Kollegen, ich sehe das ab und zu mal, wenn ich das so beobachten kann bei anderen, die dann einfach die Decke nicht rauspacken und du siehst Ömmchen da wirklich und packt sich noch eine Jacke drauf, auch im Sommer. Der ist dann vielleicht einfach mal kalt.
Ja. Ne? Gut, haben wir das XABCDE durch. Nächstes Ding ist dann hier auf der Liste.
Das wäre jetzt nur noch das
LAE, ja gut, Lungenarterienembolie.
Genau, da könnte man noch andere Sachen, muss man jetzt nicht erklären, also ist Verschluss in der Lunge,
genau.
Ne, in der Lungenarterie. Ansonsten TAA hätte ich noch, Tachyarrhythmia absoluta, genau, also ne, sind jetzt wirklich sehr spezifische Sachen. Wir wollten euch nur mal sagen, wir haben da noch ganz viele andere Abkürzungen, aber das sind erstmal so viele gängige, um euch nur einen kleinen Einblick zu geben in das, was wir so haben. So.
Organisationsstrukturen.
Genau, da wollen wir jetzt mal hin.
BFFF, schnell erklärt.
Wie hört man schnell, ne? Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr, hauptamtlich, ehrenamtlich.
Genau. Elena, muss ich sagen, tatsächlich ist mir mal ein Missgeschick passiert, und zwar war ein neues Mädel auf der Wache. War irgendwie Praktikantin und ich wusste es nicht, was sie da genau macht. Weil sie hatte Berufsfeuerwehruniform an, weil sie bei den Berufsfeuerwehrleuten mitgefahren ist.
Elena.
Genau, und sie kam zu mir und sagte, hi, ich bin Elena. Und ich dachte mir, okay, krass, dass sich eine leitende Notärztin bei mir jetzt vorstellt, weil LNA ist die Abkürzung für leitende Notarzt. Und dann habe ich mich gewundert, dachte mir, warum stellt sie sich vor, warum fährt die heute auf dem RTW, auf dem Rettungswagen mit? Und dann kam es mir nachher irgendwann, dass sie Elena als Namen meinte und gar nicht LNA. Aber das kann man schon mal in der Hast überlesen. Doof ist natürlich, wenn er Elena heißt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, LNA, einfach leitender Notarzt. Wenn man größere Einsatzstellen hat, wo mehrere Notärzte rumtouren, die dann auch wiederum ja koordiniert werden müssen, dann gibt es den leitenden Notarzt, der entsprechend die Patientenversorgung leitet, Patientenablage leitet.
Genauso wie Sandra, die immer so Sunny als Spitzwort, Spitznamen, Gott, es ist zu spät, als Spitznamen haben, ja. Und dann immer Sunny gerufen wird und du bist in deiner Sanitätsstreife und drehst dich um. Ach so, war nicht wir, ja.
Wobei ich tatsächlich noch nie eine Sandra gehört habe, die Sunny gerufen wird.
Oh, aber ganz viel. Was macht ihr denn in Köln? Wie nennt ihr denn eure
Frauen? Im Osten muss das ja was anderes sein. Im Osten nichts Neues.
Ja. In Köln werden sie alle Brunhilde oder so genannt wahrscheinlich.
Brunhilde.
Genau.
TNA?
TNA, da musste ich selbst erstmal nach überlegen, aber dann hast du es mir dann, glaube ich, auch erklärt, als wir das durchgegangen sind. Wäre ich erst nicht drauf gekommen, aber klar, der Telenotarzt. Ne? Mittlerweile ist es ja auch möglich, den Notarzt nicht mehr physisch zu sich zu holen, sondern nur noch digital. Und zwar mit Kameras und einem Bildschirm und dann und Telemetriedaten. Da kann der Arzt vom, also ein Notarzt in einem Büro dann eben angerufen werden. Und er schaltet sich dazu und diagnostiziert mit, gibt Anweisungen, was man machen können, Freigaben eventuell für gewisse Treatments, also Behandlungen. Und eigentlich eine gute Sache, weil der Arzt ist eigentlich immer sofort da, es dauert gar nicht lange. Da ist einer auf Bereitschaft und kann dann sofort Kompetenzhilfe geben.
Ich glaube, wir können auch mal eine Folge nur über den TNA reden tatsächlich. Also wir schneiden den ja so oft an in irgendwelchen Folgen.
Stimmt.
Müssen wir irgendwie mal in einer Folge explizit behandeln. Mhm. Dann in letzter Folge schon erwähnt, der Orgel.
Ja, ein schönes Instrument.
Genau, ein schönes Instrument, aber man muss nicht Orgel spielen können, um Orgel zu sein. Den Witz habe ich schon 1:1 so letzte Woche gemacht.
Echt?
Das ist der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Kann man schon machen mit einem Rettungssanitäter tatsächlich und befähigt einen dann eben ja auch genau an der einen Stelle, wo es meist der Fahrer vom leitenden Notarzt eben da die nicht ärztliche Komponente zu organisieren bei größeren Einsatzstellen.
Ja, organisiert quasi so die Einsatzstruktur am Notfallort. Ja, wer darf wo parken, wer soll wohin, wo soll was auch
bei ganz immer passieren, großen,
Ablagestellen und sowas
bei
alles.
Bei ganz großen Einsätzen.
Bei großen Einfällen, auch großen Unfällen, großen Bränden, ne, kommt immer auch Orgel mit dazu.
Und man kann den Kurs zwar machen, aber man muss, glaube ich, auch bestellt sein dann vom jeweiligen Trägerrettungsdienst, um den dann wirklich ausüben zu können, diese Funktion. Genau.
Es gibt ja manchmal so ein bisschen die Krux, ne? Die Leute, die machen diesen Kurs, ja, ich bin jetzt Orgel und ich darf das so bestimmen. Nee, so einfach ist das nicht.
Nee.
Das nächste UHS, oft schon angesprochen, gerade so Karneval in Köln. Ne?
Wir haben ja, weil gab es ja letztens in meiner Story, hat man das gesehen auf Instagram, so einen riesen Truck, der da vom Hof gefahren ist. Es war eine mobile UHS, eine mobile Unfallhilfsstelle. Genau, ein UHS, eine Unfallhilfsstelle. Ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich mehr im Game, wie genau die besetzt sind und was es da für Größen gibt. Aber die trifft man ganz oft, wenn man irgendwelche Sunny, in Anführungsstrichen Sunny-Zelte sieht auf Großveranstaltungen, sind das Unfallhilfsstellen, die eben dafür da sind, so den Erstangriff zu leisten.
Es gibt ja die sogenannten SG-Zelte, ne? SG-30, SG-50 und so weiter. Das ist immer die Größe des Zeltes und die können unterschiedlich ausgestattet sein mit allem möglichen. Das eine kann eine totale Intensivstation sein, wirklich top ausgestattet. Das andere ist einfach nur so ein Flickraum, ne, für kleinere Verletzungen. Eine Unfallhilfsstelle soll eigentlich immer alle möglichen Sachen behandeln können, von Reanimation im schlimmsten Fall bis hin eben zum kleinen Pflaster. Und entlastet quasi auch den Rettungsdienst mitunter, ne, von Verletzungen, die einfach nicht eines Rettungsdienstes bedürfen, ja, sondern behandelt werden müssen. Aber wenn die Leute rufen, nun mal sehr oft den Rettungsdienst auch für Bagatelle eben. Und das soll das auch, gerade bei Karneval, du hast ja schon oft darüber geredet, ist der Rettungsdienst da schon ganz gut belastet. Und da kommen die UHS eben ins Spiel, um das Ganze eben ein wenig zu relaxieren. Dann im Rettungsdienst.
Zu relaxieren.
Ja, so ein bisschen entspannen. Ja. Herrlich. UHS. So, Pol.
Das ist einfach.
Ja, das ist einfach. Also kurz mal raten da draußen. Ja, Pol. Na klar, die Polizei.
Würde auch manchmal am Funk rufen mit, ja, rufen Sie die 110. Zur Einsatzstelle.
Ja, gut.
In Düsseldorf sagt man das wohl, ja, die 110 zur Einsatzstelle. Das ist die Polizei, einfach nur die Pol. Dann gibt es noch die Bupol, das ist die Bundespolizei.
Bupol, BP, das könnte auch die Bereitschaftspolizei sein. Ne?
Ich glaube, die Bereitschaftspolizei ist Bpol.
Die Bpol und das ist die Bupol. Na, da könnte uns ja mal ein Polizist schreiben, wie das so ist.
Genau, weiß, wir hätten eigentlich mal die Ruhrpott-Polizistin fragen können.
Ja, echt mal. Anna, schreib's doch mal.
Anna, wenn du nur noch weiterhörst.
Herrlich, genau.
Du hast jetzt hier noch so ein paar Beispielsätze.
Genau, ich nehme eine grüne und eine rote, oder ich nehme eine rosane. Was wird dir das sagen? Jetzt bin ich mal gespannt.
Das wahrscheinlich, wenn du dich morgens einkleidest.
Mhm, genau. Meine Unterhosen dann immer.
Grün, ich nehme eine rosa, ne?
Genau.
Nee, er meint natürlich die Zugangsgrößen.
Okay, also bei euch ist es auch so scheinbar, ja.
Ja klar, es gibt verschiedene Größen, die haben verschiedene Farben. Deshalb, wenn der Rettungsdienst da rumklotzen und protzen will, sagt er, ja, dann lege ich dir meine orangene Vigo. Das ist einfach eine sehr großvolumige, das heißt sehr großvolumig ist es jetzt auch nicht. Es ist eine dickere Nadel, also die hat einen größeren Durchmesser. Tut ein bisschen mehr weh, wenn man sowas legt, muss man schon sagen, weil es eine größere Nadel ist, wie gesagt. Genau, wird beim Polytrauma mit erwartetem großen Blutverlust verwendet, um eben schnell viel Flüssigkeit reinzubekommen. Ansonsten braucht man die
Größe Orange oder auch 14 Gauge.
Ja, genau. Braucht man die eher weniger. Ich kenne jetzt nicht die einzelnen Durchflussgeschwindigkeiten jetzt nicht gerade.
Ich auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, welche ich legen sollte bei was. Ne?
Also. Standardmäßig immer rosa tatsächlich. Ansonsten bei Schlaganfallpatienten nimmt man auch gerne grün, damit man Angio machen kann.
Mhm.
Und genau.
Geht aber manchmal nicht. Ne? Manchmal hast du ja so filigrane Venen, dass vielleicht sogar nur eine blaue
geht. Muss sogar auf blau gehen. Oder Kind, das ist, wäre ja dann gelb.
Gelb, genau. Die Farben sind tatsächlich nicht immer überall einheitlich. Scheinbar bei euch auch. Das ist sehr herstellerabhängig. Ne?
Ja, aber mir ist aufgefallen, dass es bei anderen Produkten, die mit denselben Farben arbeiten, teilweise nicht gleich ist.
Mhm.
Ich suche gerade tatsächlich nach einem Beispiel.
Was meinst du?
Fällt dir nichts ein?
Was meinst du jetzt auch bei Venen verweilen können?
Nee, nicht bei Venen verweilen können, bei anderen.
Achso, wie zum Beispiel beim Larynxturbus oder sowas. Da hast du ja auch Farben oben drauf.
Genau, eben hast du nicht sogar der Güdeltubus. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo das mit den Farben. Da war aber nämlich irgendwo die Farbe vom Kind, die war aber nicht das Kleinste, sondern das Größte.
Also man sollte sich nicht an diesen Farben orientieren, aber also auf andere Geräte, aber bei den Flexylen, also Venenverweilkanülen, so heißen sehr, da ist das eigentlich schon ganz gut genormt. Wie gesagt, muss man mal aufpassen. Das ist genauso mit dem EKG übrigens. Ne? Wenn du mal in andere Länder gehst, da hast du nicht wie bei uns dieses Rot, Gelb, Grün, Blau oder Schwarz, ne? Sondern die haben dann eine Rot-Weiß.
Boah, das ist ja auch
Rot, Weiß, Schwarz und sowas. Das ist immer ganz. Aber ich finde es immer gut. Also manchmal, wenn du Brustwandableitung, muss ich immer überlegen, was kommt zuerst, Schwarz oder Lila. Aber da steht ja immer drauf, C5, C6.
Tatsächlich gibt es einen guten Spruch, den man sich merken kann, hat mir damals mal eine Ärztin gesagt. Und zwar, du machst ja immer Ampel.
Mhm.
Und dann soll man sich das so merken, von den Farben her wird's scheiße, dann wird's beschissener und das Beste kommt zum Schluss. Also braun ist scheiße, schwarz am beschissensten, das Beste lila kommt zum Schluss.
Okay.
Ja, so merke ich mir das auch jedes Mal. Jedes Mal höre ich das, wenn ich das klebe.
Ja. Also es geht ums EKG, ne? Wie wir das so am Brustband kleben, habt ihr auch schon bestimmt gesehen, dass es da ganz viele elektronische, also Ableitungen gibt, ne, Kabel.
Und wie viele Ableitungen, wie viele Kabel gibt es?
Es gibt 10 Kabel.
Richtig.
Genau, und 12
daraus
Ableitungen.
Kann man 12 Ableitungen machen.
Mittlerweile aber auch mehr.
Ja, aber vereinzelt glaubt man, dass man 12 Kabel hat. Das ist ja nicht der Fall.
Genau. Wo ist die andere? Habe ich schon mal Praktikanten gehabt. Das sind doch 12. Wir haben nur 10 gezählt, ja. Wieder was Neues gelernt.
Status 0 bis 9.
Status 0 bis 9, ja. 5 Sprechwunsch. Ja,
haben wir schon erklärt.
Das Beste ist erklärt, genau, ja. Was haben wir noch? Ach ja, hier, jetzt mal so eine Kombination aus einigem, ja.
Hilopie. Ja, aber wir müssen trotzdem den Status 0 bis 9 erklären.
Ach so, soll ich erklären?
Die 5 haben wir ja schon erklärt, aber die anderen nicht. 0 ist nicht mehr Notruf, sondern dringender Sprechwunsch, aber es traut sich keiner zu drücken.
Echt, haben wir das noch? Okay, ja. 1 natürlich ein einsatzbereit außerhalb der Wache, 2 einsatzbereit in der Wache, 3
Einsatz übernommen.
Genau, die 4 am Einsatzort angekommen, 5
Sprechwunsch.
Ja. 6
außer Dienst.
7
Patient aufgenommen.
8
am Krankenhaus.
9
Das ist regional unterschiedlich.
Genau,
bei uns war es mal zweiter Abmarsch.
Zweiter Abmarsch heißt?
Also die Fahrzeuge standen dann. Wenn du vorne standest, dann standest du in der 2 und alle anderen standen dann in der 9. Das heißt, die wurden dann erst nach den Fahrzeugen in Status 2 alarmiert.
Ah, okay.
Da standest du im zweiten Abmarsch. Okay, so konnte man dann immer hin und her schalten quasi.
Ja, bei uns kenne ich das nur so, dass zum Beispiel beim Feuerwehrfahrzeug die Garage aufgeht. Die drücken auf die 9, dann geht ihr von dem Fahrzeug genau die Garage auf. Die haben das irgendwie so programmiert, dass das funktioniert. Andere haben andere Funktionen.
Ja.
Genau. Oh, da ist er müde. Ich merke schon, wo sind wir eigentlich von der Uhrzeit her?
Ich glaub, also Leute, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde.
Wir nehmen mittlerweile über fast eine Stunde auf jetzt. Ich glaube bei 53 Minuten. Und wir sind jetzt schon bei 1.10 Uhr.
Wobei 1 Uhr, wir haben um 0.14 Uhr angefangen zu reden. Also müssten wir jetzt eigentlich gleich bei 1 Stunde 14 sein.
Also wir sind jetzt
bei. Mich irritiert die 01 davor.
Ja, die musst du einfach wegdenken. Hier 54 steht drauf und wer weiß, was ich noch rausschneiden muss. Ach, ich lasse das einfach so.
Ich wollte gerade sagen, also eigentlich musst du ja gar nichts schneiden.
Eigentlich
ja,
muss ich gut am Stück geredet. Ja, ab und zu habe ich mal so ein bisschen. Aber egal. Den Beispielsatz am Ende noch hier?
Hilope.
Hilope nach VU mit Coplavu, C2-Intox und eventuell BTM.
Achso, da hast du jetzt mal so ein, ja, so ein Beispiel konstruiert, wo jetzt ja sämtliche Abkürzungen drin sind.
Und das, wir machen ja gerne mal auch Übergaben in der Klinik und auch da redet man gelegentlich mal so, nicht Hilope, also
so
sagen wir mal.
So einen Satz würde ich das
so einen
nicht
Satz würde ich auch nicht raushauen. Nee. Ne, also da, ich sag auch immer, das ist Frau Müller aus der Häuslichkeit, alleine lebend, haben wir hier auf dem Boden liegend aufgefunden mit einer Coplavu. Ab und zu sage ich das mal, wenn es ein bisschen schneller gehen muss. Und ein C2-Intox, aber mehr gibt es dann auch nicht. Also ich versuche auch so zu reden, dass die Patienten das meistens mitverstehen. Eventuell korrigieren sie manchmal auch was. Man vergisst mal was oder hat irgendwas doch mal im falschen Hals bekommen. Da ist es mal ganz gut.
Ne? Aber die Hilope ist die hilflose Person.
Genau. Und BTM-Einfluss, ja, Betäubungsmittel. BTM kennt man aber eigentlich auch immer schon. Ne?
Hilos, also hilflose Personen, sind tatsächlich das häufig oder des Öfteren betrunkene Personen, die einfach sich nicht mehr selber helfen können, weil sie so zu viel getrunken haben, dass sie nicht mehr von selbst nach Hause kommen. Das ist so das klassische, der klassische Hilo-Einsatz.
Ja, bei uns sind es manchmal auch aus dem Bett gestürzte Personen, die nicht mehr aufstehen können. Das ist auch eine Hilope.
Ist auch eine Hilope, ja.
Mhm. Ja. VU zum Beispiel hieß bei uns früher mal VKU.
Das hast du auch letztes Mal erzählt, ja.
Hab ich auch erzählt?
Ja, VU hatten wir schon. Wir hatten VU schon, wir hatten sogar schon BTM.
Das ist schon, okay, sich daran zu erinnern, ist schwer.
Hm. Ich habe halt die Folge gehört. Hast du unsere letzte Folge nicht gehört?
Ich habe sie gehört.
Ach so. Nee, da hast du auch explizit nochmal von diesem VKU gesprochen und von dem VU und da fing ich an mit VU und von was weiß ich. Mhm. Und ja.
Also ich habe jetzt gerade eine Kollegin gehabt, die hat sich total erschrocken, weil wir hatten ja bei mir dieses Blaulicht, was wir übrigens nicht eingespielt haben, das kam hier aus meinem Fenster rein.
Das ins Blaulicht. Mikrofon,
das Blaulicht, Martinshorn meine ich natürlich.
Martinhorn?
Heißt es echt Martinhorn?
Das heißt nicht Martinshorn, ja. Ist ja auch
Verbandkasten.
Nicht der, ist ja auch nicht der Kindersgarten.
Ja, genau, Verbandkasten und Dreiecktuch übrigens. Ne?
Mhm.
Das ist ja auch. Okay, das Martinhorn, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, hat man ja gehört und es gab wohl einige, die haben dann auch im Auto immer in den Rückspiegel geguckt, weil sie uns ja während der Autofahrt gehört haben und waren irritiert, dass da gar kein Blaulichtauto kommt. Ne? Genauso wie die Sache mit Siri. Ich habe irgendwo Hey Siri gesagt und stopp, damit es dann beendet ist. Und habe dann gesagt, ruf die Leitstelle an.
Und da habe ich mich tatsächlich gefragt nachher, ist die Leitstelle bei dir eigentlich einprogrammiert als ja. Leitstelle?
Ja. Bei mir ist sie tatsächlich.
Nee, du hast nicht gesagt, ruf die an, sondern sag, Essen ist fertig oder so.
Ach so.
Da habe ich mich gefragt, ob Siri jetzt wirklich der Leitstelle Rostock eine Nachricht geschickt hat, Essen ist fertig. Und die dann erstmal jetzt oh bei allem Mann vorbeigekommen sind.
Da habe ich ja was ausgelöst.
Ja, endlich! Der Christian sagt, Essen ist fertig, Leute, wir können.
Das muss man vorstellen. Eine SMS von 01. Genau.
Notruffax eingegangen.
Oha, das muss man mal vorstellen. Ja, also da tut es mir leid, aber ja, schön getriggert, eure Siri, eure Sprachassistenten. Ja, schön, Mensch.
Haben wir wieder eine Stunde gequatscht.
Eine Stunde haben wir gefüllt. Es klingt irgendwie so, als ob, oh, jetzt haben wir durch. Aber ganz ehrlich, heute war ein Tag.
Da also ich merke auch tatsächlich schon, ich bin wirklich froh, dass wir jetzt am Montag diese Folge schon abgedreht haben. Man bei den Rest der Woche Ruhe hat. Also das ist schon viel Aufwand, das wöchentlich rauszubringen.
Auf jeden Fall, aber ihr feiert das halt einfach und wir versuchen es, solange es geht.
Solange es geht.
No? In diesem Sinne, ja, werden wir jetzt mal schlafen hier langsam.
Werden wir jetzt mal schlafen. Ich fahre jetzt ins Hotel.
Ja.
Ich sage nicht, in welches. Nicht, dass da irgendwelche
Groupies morgen dann da stehen.
Genau, ey. Oder Pressesprecher mir auflauern.
Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wir werden uns heute mal, heute muss man ja schon sagen, ne, mal ein bisschen Rostock angucken. Ein bisschen Warnemünde, Strand und Coca-G.
Yes.
Und dann bin ich mal gespannt auf dein Urteil, im Gegensatz zu Köln. Du hast ja erstmal schon mal ordentlich vom Leder gelassen, als sie
ja, nachdem mir das schöne Kölsch beleidigt wurde von deinen Kollegen.
Ich fand das Schmack. Das Schmack. Das schmeckte.
Ist, ja, ist halt Kölsch.
Ja.
Ist halt kein Pilz.
Ne?
Aber wir haben ja festgestellt, es hat nur 0,1% weniger Umdrehungen als eures.
Und wenn ich mir die Sprachnachricht von Boris beispielsweise anhöre, den du ja so feierst, nee, ich feiere ihn auch, ich mag ihn wirklich, der dann sagte, Kölsch und sowas, der hat nachher auch gesagt, ihm hat es geschmeckt.
Ja, das ist halt, eigentlich schmeckt es ja jedem. Also, das ist ja das Schöne, Pilz schmeckt nicht jedem, aber Kölsch schmeckt eigentlich schon jedem.
Siehste. Naja, gut, haben wir das auch mal geklärt. Das könnt ihr ja heute probieren, denn es ist ja Sonntag für euch. Und in diesem Sinne, Prost. Und
Prost,
habt einen schönen Tag. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.